Okay, lasst uns beginnen, ihr Lieben. Okay, ihr Lieben, es geht gleich los. Ich muss nur eben noch ein technisches Detail klären, weil Ulla den Link nicht bekommen hat. Muss ich ihr das jetzt nochmal eben schicken. Entschuldigt bitte. Es geht gleich los. Harald, bist du da? Harald?
Ja, ich bin da.
Würdest du mir einen Gefallen tun? Könntest du bitte den Link an Ulla schicken?
Ulla.
Ja. Ja, danke dir. Ja. Ich finde jetzt nämlich diesen Link nicht. Okay. Und würde gerne. Dankeschön. Ja. Okay, gut. So, dann fangen wir an. Also, eine Frage am Ende der letzten Klasse. War der Unterschied zwischen Buddha und dem Buddha-Juwel? Lass uns mal damit anfangen. Wir unterscheiden bei allen drei Zufluchtsobjekten zwischen dem eher konventionell gebrauchten Begriff und dem Juwel. Wenn wir vom Buddha sprechen, dann kann sich das zum Beispiel auch auf die Person beziehen, die vor 2500 Jahren gelebt hat. Mit einer persönlichen Geschichte. Zum Beispiel ist als Prinz geboren, in Indien aufgewachsen und so weiter. Aber diese Person kann uns ja jetzt nicht mehr helfen, weil sie gar nicht mehr lebt. Dass ein Buddha sich in allen Formen, zu allen Zeiten zeigen kann, um uns zu helfen, das gehört dann zum Buddha-Juwel. Das Buddha-Juwel sind die Aspekte, die uns helfen, unser Ziel zu erreichen, also die Buddhaschaft zum Wohle aller Wesen. Die Person Buddha kann uns nicht das Leben retten. Dazu gibt es Geschichten in den Schriften, dass Schüler auch in seinem Beisein von Feinden ermordet worden sind. Auf diese Weise kann uns der Buddha also nicht retten. Er kann uns auf konventionelle Art nicht vor unserem eigenen Karma beschützen. Und beim Dharma ist es auch so, ne, dass wir im konventionellen Sinne die Bücher und auch die Geschichten dazu meinen. Aber das Dharma-Juwel ist klar definiert als die Beendigung der Mental Afflictions oder der Pfad, der zur Erleuchtung führt oder eben beides. Und wenn wir von der Sangha sprechen, meinen wir im konventionellen Sinne Praktizierende einer Übertragungslinie, so wie wir alle hier, oder eine Gemeinschaft von Nonnen und Mönchen. Das echte Sangha-Juwel aber sind alle, die die Leerheit direkt gesehen haben, also vom dritten Pfad an aufwärts. Also, das ist eine sehr gute Frage, Ute, und es lohnt sich, darüber weiter nachzudenken. Es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, worin wir eigentlich Zuflucht nehmen. Okay, zur heutigen Klasse. Semkye pa nishen dundu yangde chokpe changchubdu. Das ist die Präsentation von Bodhicitta in der Abhisamaya Alamkara. Ihr erinnert euch vielleicht, die Abhisamaya Alamkara ist das Ornament der klaren Erkenntnis, das Meister Asanga aufgeschrieben hat und das dem kommenden Buddha Maitreya zugeschrieben wird. Also es heißt, Maitreya hat es Meister Asanga diktiert. Es ist die kurze Definition von Bodhicitta, was natürlich beinhaltet, dass es auch eine lange Definition gibt. Semkye heißt Bodhicitta. Shendun heißt zum Wohle aller. Du ist der Wunsch. Yangdei Tsokpe bedeutet vollkommen. Changchub ist die Erleuchtung. Bodhicitta ist definiert als der Wunsch, die vollkommene Erleuchtung zu erlangen. Eben hier. Eine Sekunde. Also, Entschuldigung. Bodhicitta ist definiert als der Wunsch, die vollkommene Erleuchtung zu erlangen zum Wohle aller Wesen. Das ist die kurze Definition, die solltet ihr können, die ist aber auch recht leicht zu lernen. Im Grunde enthält sie zwei Elemente. Also selber die Buddhaschaft zu erreichen und anderen Wesen zu helfen. Wie bei der Zuflucht, ja, die ebenfalls zwei Elemente enthält, nämlich Angst und Vertrauen. Bodhicitta wird auch der Geist mit den zwei Wünschen genannt, völlige Erleuchtung zu erlangen und anderen zu helfen. Die längere Definition des Wunsches nach Erleuchtung lautet wie folgt. Erstens ist es die grundlegende geistige Bewusstheit, die zum großen Fahrzeug gehört und die sich darauf konzentriert, die völlige Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen. Die ist gepaart mit dem Geisteszustand, der dazugehört, nämlich dem Streben danach, die vollkommene Erleuchtung zu erreichen. Zum Zweiten ist es ein Wissen des großen Fahrzeugs, das als Tor dient oder etwas in dieser Art, um den Mahayana-Pfad zu beschreiten, und das ein Bestandteil ist der aktiven Seite. Wir nehmen also eine grundlegende Unterteilung vor in Absicht und Handlung. Und der zweite Teil der Definition bezieht sich auf den aktiven, den handelnden Teil. In eurem Text ist es wie folgt formuliert. Zunächst ist es die grundlegende, zum großen Weg gehörende geistige Bewusstheit, die darauf konzentriert ist, vollständige Erleuchtung zum Wohle der anderen zu erlangen. Sie ist eng verbunden mit dem dazugehörigen Geisteszustand, dem Streben nach vollständiger Erleuchtung. Zweitens ist es ein zum großen Weg gehörendes Wissen, das gewissermaßen als Tor zum Betreten des großen Wegs dient und das auf die Aktivitätsseite der allgemeinen Unterscheidung zwischen Haltung und Aktivität gehört. Das große Fahrzeug ist der Mahayana-Pfad. Und echtes Bodhicitta zu entwickeln, bedeutet, auf dem Mahayana-Pfad zu sein. solange man noch kein echtes Bodhicitta entwickelt hat, ist man noch nicht auf dem Mahayana-Pfad. Das Wort Samkhya bedeutet, im Geist den Wunsch nach Buddhaschaft zu entwickeln. Und es gibt drei Arten von Buddhaschaft. Diese Art der Unterteilung gehört zur Schule des mittleren Weges, der Madhyamika. Und diejenigen, die auch den ersten Kurs schon gemacht haben, erinnern sich vielleicht, Madhyamika wird wiederum unterteilt in zwei Schulen, nämlich in die Svatantrika-Schule, das ist die untere der beiden, und die Prasangika, wobei Prasangika eben die höhere der beiden Schulen ist. Unsere Übertragungslinie gehört zwar zur Madhyamika Prasangika, aber diese Präsentation ist eine der Madhyamika Svatantrika. Wir hatten die Schulen in Klasse 9 im ersten Kurs behandelt, meine ich, es war Klasse 9. Und wer mag, kann da gern noch mal reinhören, die Klassen sind ja alle online. Also, Madhyamika Svatantrika sagt, es gibt drei Wege, um die Buddhaschaft zu erlangen. Und jeder dieser Wege hat ein eigenes Ziel am Ende. Im Englischen sagt man auch Track, das wäre im Deutschen Spuren. Also man kann auch von drei Spuren sprechen, so wie Loipen im Schnee oder so. Auf der ersten Spur befinden sich die sogenannten Hörer. Ja? Ihr Ziel ist es, ein Arhat zu werden. Wir hatten in Klasse 1 schon über einen Arya gesprochen. Das ist jemand, erinnert ihr euch, was ist ein Arya? Wie ist ein Arya definiert? Wer mag eben? Bitte, Andrea, sag. Warte, ich muss dich...
Ja, ich hab's, wo die alle Geistesgifte schon hinterlassen hat.
Oh nein, das ist der Arhat.
Ach, das war der Arhat.
Ja, genau, aber sehr gut, genau, das ist der Arhat.
Und die Arya?
Der Arya
hat er schon die Nirvana erreicht?
Nee. Auch noch. Nirvana erreichst du, ja, das ist gut, dass wir darüber nochmal sprechen, so genau. Das Nirvana erreichst du durch das Beenden der Geistesgifte.
Ja, genau.
Und das erreichst du als Arhat. Mhm. Ein Arya, der hat die Leerheit direkt gesehen, hat also den dritten Pfad erreicht, den Pfad des Sehens. Also, und ein Arhat ist ein Mensch, der die Leerheit direkt gesehen hat und dazu, das was Andrea jetzt gesagt hat, bereits all seine negativen Emotionen und Gedanken überwunden hat. Und das ist die Definition für Nirvana, das Überwinden der eigenen Negativität. So, und diese Gruppe von buddhistischen Studierenden heißen deshalb Hörer, weil sie den Mahayana-Dharma hören können und ihn auch weitergeben können, ihn aber nicht praktizieren können. Das Ziel der Hörer ist also, ihr eigenes Nirvana zu erreichen. Sie sagen von sich selbst, wir haben nicht diese Fähigkeit, die vollkommene Erleuchtung, also die Buddhaschaft, zu erlangen. Das sei zu schwierig oder unmöglich für sie. Auf der zweiten Spur sind die sogenannten Self-Made Buddhas. Die heißen bei uns auch Alleinverwirklicher. Aber der Begriff ist ein wenig irreführend. Ich sage später noch, warum. Die sind eine Stufe weiter. Und dann gibt es als dritte Spur die Mahayana-Buddhisten. Alle drei haben die fünf Pfade oder Entwicklungsstufen gemeinsam. Lasst uns diese fünf nochmal wiederholen. Der erste Pfad. Wer traut sich?
The sense, ne? Ne, Quatsch, ne.
Was hast du gesagt, Luisa? Ich habe es nicht verstanden.
Pfad des Sehens.
Aber das, nee, ist das, der dritte. Das ist schon der dritte. Der erste ist der Pfad der Anhäufung von gutem Karma. Durch dieses, erst durch, wenn wir genug gutes Karma haben, dann können wir auf den zweiten Pfad kommen. Das ist dann der Pfad der Vorbereitung, wo uns jemand diese Zusammenhänge von Leerheit und Karma erklärt. Und wir brauchen diese Anhäufung von guten Karma vom ersten Pfad, damit wir überhaupt diese Teachings verstehen können. Also, der erste Pfad ist der Pfad der Anhäufung von gutem Karma. Dann der zweite Pfad ist der Pfad der Vorbereitung. Der dritte Pfad dann ist der Pfad des Sehens. Das ist die direkte Einsicht in die Leerheit. Dann haben wir den Pfad Nummer 4. Das ist der Pfad der Gewöhnung. Und schließlich Pfad Nummer 5, das ist der Pfad des Nicht-mehr-Lernens. Okay, diese fünf Pfade sind in allen drei Spuren die gleichen, aber die Erkenntnisse sind unterschiedlich, je nach dem Weg, dem man folgt. In dieser Schule spricht man also von drei Arten der Erleuchtung. Welche Schule? Madhyamika Svatantrika, die untere der höchsten. Madhyamika. Okay, und darum heißt es auch in der Definition von Bodhicitta, dass wir die vollkommene Erleuchtung erlangen wollen, eben im Unterschied zu den Hörern und den Selfmade Buddhas. Man fragt sich natürlich, sind die Selfmade Buddhas echte Buddhas? Und die Antwort ist nein, denn das Ziel eines Selfmade Buddhas ist Nirvana. So, und Selfmade bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sie es alleine geschafft haben, ohne einen Lehrer. Ohne Lehrer haben sie ihr Ziel erreicht. Und wie konnte das passieren? Und das geht nur, weil sie in unzähligen vorherigen Leben unzählige Lehrer hatten. Das ist der einzige Weg. Und deshalb findet Geschiller die Bezeichnung Alleinverwirklicher nicht treffend.
Also, Silvia, sorry, ja, eine ja, Frage.
Ja.
Damit ist Self-Made Buddhas, dann ja, werden sie nie auf dem Vorbereitungspfad sein?
Doch, doch. Alle. Alle haben diese gleichen fünf Pfade. Aber die Herangehensweise, die Lehren auf den unterschiedlichen Pfaden ist unterschiedlich und eben das Ziel ist unterschiedlich. Aber sie haben den Pfad der Anhäufung von gutem Karma, den Pfad der Vorbereitung, den Pfad des Sehens, des nicht mehr der Gewöhnung und dann des nicht mehr Lernens.
Okay, danke.
So, das Ziel von Hörern und Selfmade Buddhas ist Nirvana. Und das Ziel von Mahayana-Praktizierenden ist die vollkommene Erleuchtung zum Wohle aller Wesen. Das ist auch ein Nirvana. Ja, wir teilen das Nirvana. Aber dieses Nirvana wird erreicht unter dem Einfluss von Mahayana Bodhicitta, dem Wunsch, allen anderen Wesen auch zu helfen. Die Gemeinsamkeit dieser drei Spuren ist das Beenden der Negativität im eigenen Geist. Und der Unterschied ist, dass bei einem Mahayana-Praktizienten durch den Einfluss von Bodhicitta gleichzeitig alle Hindernisse zur Allwissenheit überwunden werden. Weil das zeichnet ja einen Buddha aus, alles zu wissen. Er sieht gleichzeitig alles, was geschieht, was in der Vergangenheit war und was sein wird in einem einzigen Moment. So. Semkhya ist der Wunsch, Buddhaschaft zu erreichen. Und Semkhya ist ein anderes Wort für Bodhicitta. Wir unterscheiden also auch zwischen Bodhicitta, dem Wunsch nach Erleuchtung, und Mahayana Bodhicitta, dem Wunsch nach völliger Erleuchtung zum Wohle aller Wesen. Es gibt diese drei Arten von Samkhya, je nach Spur, auf dem sich ein Praktizierender befindet. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass Hörer und Selfmade-Buddhas ein sehr, sehr großes Mitgefühl und tiefe Liebe zu anderen Wesen entwickelt haben. Der Unterschied zu uns Mahayana-Buddhisten ist vielleicht eher eine Art von Bescheidenheit. Ja? Für sie ist es unvorstellbar und unerreichbar, die Buddhaschaft zu erlangen. Wobei sich natürlich alle Buddhisten wiederum einig sind, dass am Ende des Tages alle Wesen die Buddhaschaft erlangen werden. Zurück zur ausführlichen Definition von Bodhicitta. Erstens ist es die grundlegende geistige Bewusstheit, die zum großen Fahrzeug gehört und die sich darauf konzentriert, die völlige Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen und die gepaart ist mit dem Geisteszustand, der damit verbunden ist, nämlich dem Streben danach, die vollkommene Erleuchtung zu erreichen. Wir nehmen diese Definition jetzt weiter auseinander und schauen genauer, was im Einzelnen mit den Formulierungen gemeint ist. Das hilft uns besser zu verstehen, was Bodhicitta eigentlich ist. Also, die erste Qualität, die zu Bodhicitta gehört, ist Bewusstheit, simples Gewahrsam. Wie morgens aufzuwachen und ohne dass wir es richtig merken, sind wir uns bewusst, wer wir sind, wo wir sind und so weiter. Das ist ein natürlicher Geisteszustand, so ein Teil unserer Identität. Und ein so natürlicher Geisteszustand ist Bodhicitta, völlig natürlich, ohne etwas zu wollen oder auch ohne große Emotionen dabei. Und ohne eine Spur von Negativität, wie Ärger, Eifersucht und so weiter natürlich. Hier wird also eine wichtige Unterscheidung gemacht zwischen dem grundlegenden Geisteszustand und Gefühlen oder Emotionen, die in unterschiedlicher Stärke kommen und gehen. Und diese Gefühle und Emotionen sind nicht gemeint, sondern die grundlegende Bewusstheit. Nicht Liebe, nicht der Wunsch, kein Bestreben, kein Verlangen, sondern eine natürliche Bewusstheit. In dem Moment, in dem wir wahres Bodhicitta erlangen, haben wir das starke Verlangen nach zwei Dingen in unserem Geist. Ein Buddha zu werden und allen Wesen zu helfen. So, nun heißt es im Buddhismus, dass es uns nicht möglich ist, uns zur gleichen Zeit auf zwei Dinge zu konzentrieren. Es heißt, wir als normale Menschen können unseren Geist nur auf ein Objekt zur Zeit fokussieren. Entweder wir konzentrieren uns aufs Teaching oder wir denken ans Abendessen. Beides gleichzeitig ist nicht möglich. Wenn wir ärgerlich sind, können wir nicht gleichzeitig ein konträres Gefühl haben. Es ist möglich, ein ergänzendes Gefühl zu haben, aber kein gegenteiliges Gefühl. Und der Wechsel unserer Gefühle und Gedanken ist so schnell, dass wir uns täuschen und denken, die würden gleichzeitig stattfinden. Aber Gisela zitiert das so, als würden wir einzelne Rosenblätter aufeinanderlegen und da durchschießen. Und wenn das Geschoss durchzischt, hat man den Eindruck, als sei es eine Schicht. In Wirklichkeit sind es aber ganz viele Rosenblätter hintereinander. die Zustände in unserem Geist ändern sich mit einer so hohen Geschwindigkeit, dass es uns eben trügerischerweise so erscheint, als wären mehrere Gefühle gleichzeitig möglich. Und das ist nicht so. Mit der Bewusstheit in unserer Definition von Bodhicitta ist der Geisteszustand gemeint, der unter den ständig wechselnden Gefühlen und Gedanken liegt. Der geistige Boden, auf dem die beiden Wünsche existieren können, sozusagen. Diese Unterscheidung ist wichtig für die Hausaufgabenfrage Nummer 2. Ist Bodhicitta unser Geist oder die Gedanken in unserem Geist? Und aus buddhistischer Sicht ist es unser Geist. Aber erst, wenn er durchdrungen ist von den beiden sich ergänzenden Gedanken, ein Buddha zu werden und allen Wesen zu helfen. Okay, der nächste Punkt. Es heißt geistiges Bewusstsein. Erstens ist es die grundlegende geistige Bewusstheit, die zum großen Fahrzeug gehört und die sich darauf konzentriert, die völlige Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen und so weiter. Also, dieser Punkt ist wichtig, weil wir 6 Arten von Bewusstsein unterscheiden. Und es gibt noch andere Unterscheidungen mit viel mehr Arten von Bewusstsein, aber hier sind es 6 Arten von Bewusstsein. Das sind die 5 Bewusstheiten der Sinne und als 6. das geistige Bewusstsein. Und hier geht es eben um das geistige Bewusstsein. Jetzt würde natürlich keiner von uns annehmen, dass es sich bei der grundlegenden Bewusstheit um die Bewusstheit von unserem Geruchssinn handelt oder um die sensorische Bewusstheit. Aber diese Unterscheidung wurde gemacht, weil tatsächlich ein Buddha in der Lage ist, mit jeder einzelnen seiner sensorischen Bewusstheit alles andere wahrzunehmen. Und damit wir das nicht verwechseln, heißt es in der Definition geistiges Bewusstsein. Dann geht's weiter mit, die sich darauf konzentriert, die völlige Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen. Warum heißt es hier völlige oder vollkommene Erleuchtung? Weil mit Erleuchtung bei den Hörern und den Selfmade-Buddhas etwas anderes gemeint ist. Haben wir eben drüber gesprochen. Ja? Mit der Erleuchtung meinen diese beiden Gruppen den Geisteszustand eines Arhats, nämlich jemand, der die Leerheit gesehen hat und all seine Negativität bereits überwunden hat. Der aber oder die aber noch nicht die Allwissenheit eines Buddhas erlangt hat. Und deshalb reden wir im Mahayana-Buddhismus von der völligen Erleuchtung, um uns davon abzugrenzen. Also, über diese Punkte, so sagt Geshe Michael, wird im Kloster leidenschaftlich debattiert. Und Geshe Michael sagt, dass er selber es auch sehr schwierig fand, diese unterschiedlichen Erklärungen zur Erleuchtung ganz zu verstehen. Also, das nimmt vielleicht ein bisschen Stress von dem einen oder anderen. Unsere Präsentation bezieht sich auf Maitreya und Meister Asanga. Aber es gibt Darlegungen von Lord Atisha, der eine andere Position vertritt. Und so kriegen wir vielleicht den Eindruck, dass das jetzt nicht so wichtig ist. Also warum sollten wir uns da eine ganze Stunde lang damit beschäftigen? Ja? Und der Grund ist, die Debatte über diese scheinbar so unwichtigen Details führt dazu, dass wir uns das Essentielle, das wirklich wichtige Wissen erschließen können. Und es ist ein Training für unseren Geist, über diese Dinge nachzudenken, anstatt jetzt Fernsehen zu schauen oder im Netz zu surfen. Das hält uns nah am Dharma. Wenn wir über diese Details debattieren oder in unseren Köpfen analysieren, werden wir die wichtigen Essentials immer erinnern. Und wenn wir das auf diese Weise studieren, führt uns das dazu, dass wir uns die gleichen Fragen stellen wie die großen Meister. Und das wäre ja ein wirklich sehr schönes Resultat. Es heißt ja auch, dass das Studium dessen, was genau die Leerheit nicht ist, uns dazu bringt, die Leerheit zu verstehen. Ein weiterer Grund, warum wir Zuflucht und Bodhicitta studieren, ist, dass sie zu den Qualitäten eines Buddhas gehören. Die Prajnaparamita beginnt mit der Behandlung von Zuflucht und Bodhicitta in Verbindung zu einem völlig erleuchteten Wesen. Und wenn wir verstehen, warum die einzelnen Bestandteile der Formulierung wichtig sind und welche Bedeutung sie haben, verstehen wir auch den Inhalt der Definition. Okay, die letzte Formulierung. Zum Wohle aller Wesen. Mit dieser Zusage schließen wir die beiden anderen Ideen von Erleuchtung der Hörer und Self-Made Buddhas aus. Und das ist auch wiederum ein Bekenntnis zum Mahayana-Pfad. Lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Also, die Definition lautet, und das findet ihr im Reading, erstens ist es die grundlegende geistige Bewusstheit, die zum großen Fahrzeug gehört und die sich darauf konzentriert, die völlige Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen und die gepaart ist mit dem Geisteszustand, der damit verbunden ist, nämlich dem Streben danach, die vollkommene Erleuchtung zu erreichen. In den Hausaufgaben wird gefragt, was nicht der Wunsch nach Erleuchtung ist, aber mit diesem verwechselt werden könnte, wenn wir das Wort grundlegend weglassen würden. Also wenn wir nicht von der grundlegenden geistigen Bewusstheit reden würden, sondern nur von den beiden Wünschen, was könnte dann das Problem sein? Und das Problem könnte sein, dass wir fälschlicherweise annehmen, dass einer der beiden Gedanken oder der beiden Wünsche bereits Bodhicitta wäre. Und um das zu verhindern, müssen wir von dem grundlegenden geistigen Bewusstsein reden, das durchdrungen ist von den beiden Wünschen. Das ist eine der Qualitäten, die einen Buddha ausmachen. Und warum ist das wichtig? Weil unser Geist sich nur auf einen Gedanken zur Zeit konzentrieren kann. In der nächsten Frage heißt es, warum brauchen wir den Hinweis auf geistige Bewusstheit in der Definition? Was könnte man da missverstehen? Und das, ihr erinnert euch, könnten wir verwechseln mit dem sensorischen Bewusstsein. Ja, wir sprechen hier von den 6 Arten von Bewusstsein und ein Buddha erfährt mit jedem einzelnen Bewusstsein alles, was ist. Ja, er hört alles mit seinem Zeh und sieht alles mit seinen Ohren. Er hat eine direkte Erfahrung der Leerheit mit seiner Nase und alles ist durchdrungen von grenzenloser Liebe. Aus diesem Grund ist der Begriff geistig von Bedeutung, denn in der Prajnaparamita wird die Definition in Bezug zu erleuchteten Wesen gesetzt. Im nächsten Teil des Satzes heißt es, die zum großen Fahrzeug gehört. Also, die grundlegende geistige Bewusstheit, die zum großen Fahrzeug gehört. Was ist der Grund für diese Formulierung? Aus dieser Fragestellung ergibt sich eine weitere Frage. Existiert eine allumfassende Liebe, die sich auf alle Wesen bezieht und die nicht zum Mahayana-Pfad gehört? Und die Antwort ist ja. Diese Liebe existiert. Und auf Englisch heißt sie Sugarcane Bodhicitta. Das ist eine Art zuckersüße Liebe, die noch nicht völlig echt ist. Und deshalb heißt sie Zuckerrohr-Bodhicitta, weil sie aussieht und schmeckt wie echtes Bodhicitta, so süß, aber innen noch hohl ist. Und das ist eine Art Vorstufe zum echten Bodhicitta. etwas, das wir üben müssen, das wir bewusst anwenden und in unserem Geist erzeugen müssen. Das Sugarcane Bodhicitta, das echte Bodhicitta, geschieht vollkommen spontan. Es ist einfach und es ist durchdrungen und erfüllt von tiefster Liebe, die zu anderen strömt und die bereit ist, alles für andere zu tun. Das echte Bodhicitta ist kein Konzept, das man sich erst bewusst machen muss oder erinnern muss. Und hier beginnt der Mahayana-Pfad mit echtem Bodhicitta. Schließlich heißt es in der Definition vollkommene Erleuchtung. Das bezieht sich auf die Unterscheidung zu den Höheren und den Self-Made-Buddhas, die weder ihr Ziel allein erreicht haben, weil sie im vergangenen Leben unzählige Lehrer hatten, noch echte Buddhas sind, sondern die ihr individuelles Nirvana zum Ziel haben und die noch nicht das Hindernis zur Allwissenheit überwunden haben. Und die letzte Frage für heute, die heißt: Was könnte missverstanden werden, wenn wir die Worte zum Wohle aller Wesen auslassen würden? Also, was sieht aus wie Bodhicitta? Ist es aber nicht, wenn es nicht alle Wesen mit einschließt. Und Geshe Michael sagt dazu, das ist wie mit den Mönchsgelübden. Mönche haben 253 Gelübde und Nonnen haben übrigens 364 Gelübde. Also wenn du als Nonne sagst, okay, bei der Zeremonie, von all meinen 364 Gelübden werde ich 363 Gelübde halten. Die verstehe ich, ich bin völlig einverstanden damit. Aber diese eine, die passt gar nicht und die kann ich nicht erfüllen, da kann ich nicht hinterstehen. Und mit einer solchen Haltung werden sich die Gelübde in deinem Geist nicht formen. Und auch wenn du deine Robe trägst und all die vorgeschriebenen Rituale machst, dann bist du keine Nonne. Und genauso verhält es sich mit dem echten Bodhicitta. Das bezieht sich auf alle Wesen. Jedes einzelne. Und kein Wesen, kein einziges Wesen ist von dieser Liebe ausgenommen. So, das war's für heute. Sehr analytisch, sehr, sehr viel Definition heute, ja. Habt ihr Fragen dazu, ihr Lieben?
Darf ich eine Frage stellen?
Aber sehr gerne.
Das beschäftigt mich, die Frage, wenn ein Arhat die Leerheit gesehen hat und auch alle Geistesgifte hinter sich hat, wird er automatisch zu einer Buddha? Weiß er das auch? Also das sind zwei Fragen. Wird er automatisch zu Buddha und weiß er auch, dass er zu Buddha wird? Und wann wird er zu Buddha eigentlich? Entschuldigung, das sind drei Fragen.
Das sind drei Fragen. Also, ich kann dir das nur aus Sicht der Mahayana-Lehre beantworten. Und aus unserer Sicht ist es eben so, dass ein Arhat auf den anderen Spuren sozusagen nur das persönliche Nirvana erreicht. Und so lange in diesem Nirvana verweilt, bis ein Buddha kommt und ihn weiterführt. Aber mit diesem Fahrzeug erreicht man die Buddhaschaft nicht. Das ist aus Sicht des Mahayana-Buddhismus so.
Also das ist nicht selbstverständlich, dass ein Buddha wird noch.
Nein, nein, nein.
Also es braucht ein anderes Wesen dazu sozusagen,
wo ihn weiterführt. Ja, einen echten Buddha, genau.
Mhm. Dankeschön.
Ich hätte eine Frage, Silvia.
Ja, hi Luisa.
Hi. Wegen Maitreya. Sorry, aber ich verstehe das nicht. Maitreya, ich hatte verstanden, das ist der nächste Buddha, der kommen sollte.
Ja.
Aber in den Teachings oder was du schon gesagt hast in der vorletzten Klasse und heute auch erwähnt hast, er hat an so eine Sangha diktiert, diesen Text. Mhm. Wie hat er das diktiert, wenn er noch nicht da war? Also ist so wie ein Angel, oder wie kann man das verstehen?
Ja, genau. Also es gibt eben unterschiedliche Sichtweisen, ob Lord Maitreya der zukünftige Buddha ist oder bereits ein erleuchtetes Wesen. Aber selbst wenn er ein sehr hoher Bodhisattva ist, dann ist er in der, dann hat er ganz, dann, also es gibt auf dem Bodhisattva-Pfad in der Entwicklung diverse Entwicklungsstufen, und in jeder dieser Stufen, und die sind noch unterhalb der Buddhaschaft, entwickelt man bestimmte Fähigkeiten. Und eine dieser Fähigkeiten ist, dass man dann auch anderen Menschen in einer Gestalt erscheinen kann.
Okay. So, ich kann das so interpretieren wie ein Art von Engel.
Ja, ja, das kannst du.
Und das andere, diese fünf Pfade,
ja,
die du erwähnt hast, wie kann man erkennen, in welchem Pfad man ist?
Also, gut, man weiß definitiv, wenn man den dritten Pfad erreicht hat und die Leerheit direkt gesehen hat. Das weiß man.
Ja, genau.
Also, und da gibt es kein Vertun, und da gibt es ja auch eine ganz klare Definition, wie das aussieht, was man genau erlebt und so weiter. So, also das wüsstest du. Dann ist man auf dem Pfad der Vorbereitung oder ist man auf dem Pfad der Ansammlung von guten Karma. Und da ihr alle hier diese wunderbaren Teachings von über die Leerheit und über Karma, das abhängige Entstehen und so weiter hört und auf eine gewisse Weise auch versteht, seid ihr ganz sicherlich auf dem Pfad der Vorbereitung. Nun ist es aber so, dass wir trotzdem, um auch auf diesem Pfad voranzukommen, denn auch der Pfad der Vorbereitung hat verschiedene Level, wir weiterhin an der Ansammlung unseres guten Karmas arbeiten müssen. Ja? Also es ist quasi nicht so, dass man, weiß ich nicht, von Fahrrad in den Bus steigt und dann, ja, also, sondern passiert noch gleichzeitig.
Okay, aber man sieht, wie heißt das, Emptiness directly? Ich habe das
jetzt. Leerheit direkt.
Man sieht das nur einmal im Leben, also im Leben, in dieser Art von Leben, oder man kann das vielmal sehen.
Das ist wohl unterschiedlich, aber es kommt auch vor, dass man diese Erfahrung nur ein einziges Mal in dem Leben hat.
Okay. Um Bodhicitta zu haben, erkennt man auch, also wie du gesagt hast, ist es kein Konzept, das man irgendwie lernt oder versteht, sondern es ist so ein Gefühl, so habe ich das verstanden von dir. So, es ist so etwas, das automatisch kommt, wie Liebe zum Kind, das kommt einfach automatisch.
Ja, genau.
Aber man erkennt auch, dass, oh, jetzt habe ich Bodhicitta erreicht.
Das ist tatsächlich auch ein Moment, eine direkte Erfahrung. Und in diesem Moment hast du ein ganz, ganz starkes Gefühl, und das umschließt und umfasst alle Wesen. Das ist auf jeden Fall auch etwas, diese Erfahrung, wo man erkennt, was passiert.
Und das kann vor Sam von Leerheit passieren.
Also ja, unabhängig, ja, unabhängig davon. Also es gibt Menschen, die haben die Leerheit gesehen und die haben kein Bodhicitta. Es gibt Menschen, die haben Bodhicitta gesehen, lange vor, die haben Bodhicitta entwickelt, echtes Bodhicitta, lange bevor sie die Leerheit gesehen haben.
Okay. Okay, danke dir.
Gerne. Also, wenn ihr mögt, wenn ihr im Moment keine Fragen mehr habt, dann würde ich gerne mit den Gebeten abschließen. Und wer mag, kann gerne noch einen Moment dabei bleiben und eine kleine Meditation zum Widmen machen. Das dauert nicht lang. Und das ist eine Übung aus dem 4. Band der Kostbarkeiten, also den Lehren aus dem Schweigeretreat von Geschler, den wir, also wir Edition Blumenau, im Herbst veröffentlichen werden.
Silvia?
Ja?
Darf ich doch noch mal zwei Fragen stellen?
Ja.
Die haben nicht direkt miteinander zu tun, sind zwei ganz separate. Das eine war, eben gerade hast du über echtes Bodhicitta gesprochen.
Ja.
Auch über das Sugarcane Bodhicitta.
Ja.
Und du hattest gesagt, das echte Bodhicitta ist erst sozusagen der Eintritt zum Mahayana-Pfad. Jetzt habe ich aber Unterschiedliches gehört, unter anderem, dass echtes Bodhicitta ist, das wirklich echte, ist passiert eigentlich erst in dem Moment, wo wir die direkte Wahrnehmung der Leerheit auch haben. Dann kommt auch, das erzählt ihr, kommt kurz darauf auch diese. Er sagt, wenn ich mich nicht irre, dass das auch die erste Erfahrung von diesem Bodhicitta ist, was du glaube ich, auch gesagt hast mit diesem allumfassenden Gefühl.
Also, ja, das aber, das sagt Geshe-la, dass das unabhängig voneinander sein kann. Und das ist auch in den Schriften, dass du, wie gesagt, unabhängig von der Einsicht in die Leerheit, von der direkten Einsicht in die Leerheit, Bodhicitta haben kannst. Dass du in das erste Bhumi, in das erste Bodhisattva-Level eintrittst, wenn du die Leerheit gesehen hast. Mhm. Aber das ist sozusagen eine andere Einteilung.
Okay. Und meine zweite Frage ist nochmal zu den, noch einen ganzen Schritt weiter zurück, als du von den drei verschiedenen Buddhas gesprochen hast. Und du hast gesagt, die Zuhörer und auch die,
wie sagt man, Selfie. Alleinverwirklicher, ja.
Die Alleinverwirklicher, die glauben nicht daran, dass, die volle Erleuchtung erlangt werden kann. Das ist für die zu schwer. Und gleichzeitig hast du aber auch gesagt, und ich glaube, das eine verstehe ich nicht, weil für mich widerspricht sich das, dass alle drei aber sich einig sind darüber, dass wir zum Schluss tatsächlich auch Buddhas werden. Oder
ja. Ja. Also diese Einteilung, das möchte ich nochmal sagen, Ulla, das ist Madhyamika Svatantrika. Mhm. Und das ist aus Sicht der Mahayana-Buddhisten. Ich glaube, man müsste da tiefer einsteigen in die Sicht und in die Theorien von den Hinayana-Buddhisten. Wie gesagt, Geshe-la hat gesagt, dass er das auch nicht so ganz verstanden hat, aber das ist diese klassische Einteilung, die wir jetzt einfach gekriegt haben, ja.
Okay, danke schön.
Bitte schön. Das ist auch, das heißt ja auch niederes Fahrzeug Hinayana und höheres Fahrzeug Mahayana. Und auch das sind Begriffe, die eher der Mahayana-Buddhismus geprägt hat und die nicht so willkommen sind beim Theravada-Buddhismus zum Beispiel. Also, ja. Aber ich glaube, wichtig ist, dass da kommen wir auch noch, gehen wir noch weiter drauf ein in diesem Kurs, dass es so viel mehr gibt, was uns verbindet. Und wir sprechen ja auch von den Pfaden, die wir teilen, als diese Details der Trennung und Aufteilung.
Silvia, kann ich noch eine Frage zu Klasse 1 stellen oder passt das nicht so gut?
Frag.
Da ging es um diese erlesenen Eigenschaften eines Buddhas, und zwar, dass er ohne Ursache sei. Und wir haben ja in ACI 1 eigentlich was anderes gelernt. Wie kriege ich das zu?
Okay, da würde ich dich bitten, dass du auch nochmal, lass uns da das nächste Mal nochmal drüber reden. Und ich würde sagen, dass das nochmal so der Meditationsgegenstand in den nächsten 2 Wochen ist. Einverstanden? Was daran ist ohne Ursache? Lass uns da nochmal drauf eingehen dann. Okay. Gut, ihr Lieben, dann würde ich, wenn keine Fragen mehr sind, die Gebete und dann anschließend noch diese kleine Widmungsmeditation mit euch machen.
Namah Bhagavate Vasudevaya.